ein Glas. So, guten Tag, Damen und Herren, Trinkerinnen und Trinker.
Ertrinkende.
Ertrinkende. Willkommen zum 34. mittlerweile Podcast. Wir sind wieder im Studio Radebeul, dem Rammelpuff in Radebeul. Von außen sieht's aus wie eine Garage und von innen noch nicht sehr viel besser. Aber wir haben einen Tisch und am Tisch befindet sich heute Georg Prinz zur Lippe. Ich habe mal nachgerechnet, wir kennen uns seit 30 Jahren. Vor 30 Jahren waren wir im Hilton-Restaurant zu einer Weinprobe.
In dem Hilton-Restaurant, genau.
Da draußen, das an der Balustrade. Und da war jemand, der uns was über Wein erzählte. Über Wein kannte ich mich relativ gut aus, über sächsischen Wein gar nicht. Und der wurde uns als Prinz zur Lippe vorgestellt. Und dann ging dieser jemand auch von Tisch zu Tisch. Und dann sagte ich, also bevor wir jetzt hier anfangen, ich muss noch fragen, wie redet man Sie an? Und da sagte er, ach, sagen Sie einfach Prinz zu mir und dann ist gut. Das handhaben wir jetzt 30 Jahre so. Ich sage also einfach Prinz zu ihm. Manchmal liest man auch Professor Dr. Georg Prinz zur Lippe. Auch das hat seine Richtigkeit. Über dies mit dem Professorentum würde ich gern später nochmal reden, weil das ist spannend, an der Bergakademie was über Wein zu machen.
Lass uns einfach mal was trinken.
Das muss man erstmal hinkriegen. Meinst du, meinen Mund soll trocken? Ja. Der da gerade dazwischen geredet hat, ist unser allseits beliebter Mützenmatze. Heute mit der RDBL-Mütze auf, Matthias himself, Wein und Fein, Gräfe. Der sagt jetzt gleich ein Wort.
Arbeitsbeginn.
Was er immer sagt. Prinz zur Lippe hat natürlich Wein aus dem eigenen Weingut mitgebracht. Alles andere wäre quasi Frevel. Und was wir jetzt hier zum Klingen gebracht haben, ist ein Weißburgunder VDP-Ortswein aus dem Jahr, ich denke mal, 2020.
Schmeckt nach Wasser.
Ja, genau. Das muss an der Stelle mal gesagt haben.
Vielleicht mal gleich die Karaffe geben.
Ne, wir danken allen fürs Zuhören, dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Georg, dass du da warst. War schön. So, gut. Ja. Ich muss natürlich jetzt sofort wieder einsteigen. Ne? Wir kennen uns schon 30 Jahre. Das ist ja immer so eine Sache. Alle meinen und glauben, dich zu kennen. Ne? Also im Endeffekt ist es ja so, ich merke immer so eine Zweiteiligkeit. So, hast du schon gehört? Beim Prinzen hat's gehagelt, so ungefähr, weißt du, so. Yeah, yeah. Ja, und andererseits, der hat mir sogar 2 Kisten Goldriesling selber zum Auto getragen, ne? Das Leid.
Was kennst du für Leute mit schlechtem Geschmack? 2 Kisten Goldriesling.
Das Leid aller gut aussehenden Winzer, die auch noch gut unterhalten. Und da stehst du ja im Ruf damit. Wir haben uns auf Schloss Vollraths kennengelernt. Im Gegensatz zu Uli haue ich nicht so auf die Kacke mit 30 Jahren, sondern sage realistisch.
Nur 29.
Nein, 25. Ich freue mich, dass ich ja 1991 euch kennengelernt habe. Da wusste ich noch gar nicht, dass man über sächsischen Wein was erzählen kann. Ich dachte, der war da noch im Tief. Nee, wir haben uns auf Vollraths kennengelernt. Uli hat das letztens als meine Wickelstube bezeichnet. Sachlich gesehen ist es absolut korrekt. Unsere Begegnung war Sigmund Freud folgend offenbar kein Zufall. Du hattest vorher einen Riesenartikel in der FAZ, wo du dich mit deinem kleinen Weinbergstraktor gegenüber dem Volvo Bulldozer am Weinbergshaus, am heutigen Weinbergshaus, entgegengestellt hast und du saßt damals mit deiner Frau auf Terrasse auf Vollraths und wir haben uns über die Region unterhalten und dann hast du mich so ganz laissez-faire, verschmitzt, lächelnd, genauso wie es jetzt ist, deine Karte in die Hand und man nimmt ja nonchalant, ja, man guckt ja, man überfliegt ja die Karte ohne zu lesen und steckt sie in die Tasche und dann gehe ich rein ins Office und lese mir durch, der abgefahrene Prinz und renne auf dem Parkplatz noch hinterher und du hast mich im Endeffekt eingeladen, sonst wäre ich wahrscheinlich nicht auf die Idee gekommen, jemals nach Sachsen zurückzukehren. Das ist ja auch nie der wichtigste Punkt, aber du gehörst damit definitiv für mich zu den Wegbereitern des überhaupt sich Gedankensmachens wieder hierher zu kommen. Und mit Fug und Recht, wir reden jetzt von 2020. Am Anfang, 96, 97, so ging's bei dir los.
Läuft.
Abenteuerlichst. Ja. Wie ich hörte.
Ja. Die ganze Geschichte müssen wir ganz kurz fassen, sonst wir haben ja eine Stunde. Wir haben ja immer Vorgespräche, das lässt sich ja nicht vermeiden. Ich habe im Vorgespräch schon einem befreundeten Vierten, der sagte, na, was glaubst du, wie es wird? Sag ich, es wird grausam. Matthias ist ein Vielschwätzer und der Prinz ein Langredner. Ja. Zusammen sind die gut für 4 bis 6 Stunden. Und das soll ich auf 40 bis 60 Minuten kürzen.
Wir gleichen deine norddeutsch reduzierte Art aus.
Genau.
Hä? Verstehe ich jetzt nicht.
Moin. Ja, schön. Genau, ich habe versucht, gerade einen Einstieg zu finden. Du hast das wieder wunderschön zerstört, also wieder 5 Minuten länger. Wieso 1990? Ich habe gedacht, du hast 96 den ersten Jahrgang abgeliefert. 90.
Ja.
Okay. Das war noch der, der bei Castell gemacht wurde.
Der erste Band ist bei Castell noch ausgebaut worden, weil hier hätte ich nichts auf die Reihe gekriegt.
Ja, das war mir bekannt.
Es gab ja keinen, der für mich ausbauen wollte. Mhm. Ich wollte unter allen Umständen wieder mit einem eigenen Wein auf den Markt trinken. Und ich habe halt noch das große Glück gehabt, dass mein Vater bis 96 mich begleiten konnte. Und der hat mir ganz viele Tipps gegeben. Der kannte sich ja hier wirklich perfekt aus. Der ist ja mit 38 Jahren erst enteignet worden. Also der ist hier aufgewachsen, kannte jeden Weinberg. Und sagte, Mensch, Schorsch, den musst du zurückkaufen, den bitte nicht, der ist gut. Hier musst du ein bisschen vorsichtig sein, da hast du ein ganz großes Problem mit der Wasserversorgung und.
War der Herr Papa Winzer?
Ja, er war auch Winzer. Wir waren ja früher halt so eine typische sächsische Unternehmerfamilie mit einem Gemischtwarenladen. Also wir haben Weinbau gemacht, das haben wir nicht nur hier gemacht, sondern auch in Böhmen. Dann haben wir viel Land- und Forstwirtschaft gemacht, haben viel Stadtimmobilien gehabt, haben Dachziegel hergestellt, haben Steinbruchgesellschaften gehabt, also von allem etwas.
Das ist praktisch, ne? Dachziegel und Steinbruch.
Ja. Ich merke aber, die typische sächsische Unternehmerfamilie im neuen Jahrtausend ist, am Wochenende unternehmen wir was. Ne?
Das ist eher so der adligen Mix. Das ergibt sich so aus. Ja, schon, weil man...
Also da widerspreche ich dir total. Weil ich
man hat doch Latifundien, oder wie das heißt.
Ja, genau, da haben wir...
Das war aber ganz früher.
100 pro. Wir sind ja hier erst vor 300 Jahren hergekommen.
Erst 300 Jahre. Ja, erst vor 30 Jahren. Ja,
gut. 300 aber, vor Christus.
Aber die Familie hat hier einfach, ist hier mutiert zu einer Unternehmerfamilie, weil uns waren zwei Dinge wichtig. Einmal war unsere Familie sehr stark geprägt durch Herrnhut. Also Brüdergemeinde auf Augenhöhe mit Menschen arbeiten und leben und etwas gemeinsam entwickeln und nicht dominieren wollen. Das war ein Punkt. Der zweite Punkt war einfach, bitte nichts unterlassen, sondern etwas unternehmen. Das habe ich von zu Hause aus immer mitgekriegt. Und das prägt mich heute. Das hat mein Vater geprägt, mein Großvater. Mein Vater hatte 4 Gesellenbriefe. 4 Stück plus Studium, weil mein Großvater gesagt hat, hey, du kriegst so eine Gemischtwarenladen nicht auf die Reihe, wenn du nicht weißt, was da an der Basis los ist. Du musst eine Maschinenbauerlehre machen, du musst eine Banklehre machen, du musst eine landwirtschaftliche und eine forstwirtschaftliche Lehre machen. Dann kannst du Jura studieren, was immer du willst. Oder Landwirtschaft oder Betriebswirtschaft und er hat sich eben für Landwirtschaft entschieden. Dieses Wollen, dieses etwas gestalten wollen und ein bisschen auch mit positivem Spirit, das ist so ein bisschen auch unsere Familie.
Das finde ich sehr gut. Ich würde nochmal zum Wein zurückkommen. Hat der Wein damals eine Rolle gespielt? Das ist jetzt eine wirklich echte Frage, weil ich gar keine Ahnung habe.
Ehrliche Frage.
Wein vor DDR-Zeiten, weißt du da was, Matthias? Ich muss dagegen.
Das war
also wir haben alle nur so im Kopf, Wein gibt es hier seit 800 und ein paar zerträufte Jahre.
Im Übrigen viel, viel länger.
Ja, die haben schon immer getrunken, aber da gab es halt die ersten Urkunden oder so.
Nein, das geht noch weiter. Dietmar von Maseburg hat schon über den Wein in Sachsen geschrieben.
Aber meinte der auch uns?
Ja, der meinte uns. Und ich bin da eine ganz andere Idee. Also ich glaube zum Beispiel nicht, dass es die Klöster waren, die den Wein hierher gebracht haben, sondern ich bin eigentlich einer ganz anderen Meinung. Ich bin der Ansicht, dass der Wein hier eigentlich aus dem Bereich der Adria hier hochgekommen ist, und zwar mit den Slawen. Die Slawen haben diesen Weinbau aus Dalmatien hochgebracht, haben ihn auch in Österreich verankert, haben ihn in Böhmen verankert und haben ihn auch hier verankert. Also ich bin der Ansicht, es gab hier schon den Weinbau lange, bevor sozusagen die christlichen Klöster entstanden sind, die nachher die treibenden Kräfte waren.
Doch, das siehst du so ein bisschen nachdenken? Nee, weil...
Das ist immer so, wenn er es versucht, dann sieht es so aus. Also,
ja, aber ich finde das spannend, aber wir sind uns wahrscheinlich trotzdem einig, dass die ganz frühen Weine eher der Versuch waren, das grottenvergiftete Wasser zu egalisieren. Die schmeckt man auch
entsprechend. Das Wasser überall.
Ja, nee, das ist jetzt nicht sächsisch.
Vom Hören sagen.
Ja, natürlich. Wein ist gesünder als Wasser, weil Bakterienkiller. Ja. Ja, das finde ich aber in Ordnung. Ist heute noch so. Der ist mehr als Bakterienkiller.
Ja, was mir übrigens total gut gefällt, wir haben es jetzt noch nichts über den Wein gesagt. Ich würde es jetzt mal auflösen. Es ist ein 2020er. Im leicht retronasalen Pseudo-Sommelier-Sprech haben wir ja schon den aalglatten Vertreter. Ne? Sehr reduktiv ausgebaut. Also sehr zurückhaltende, wunderschöne Frucht. Spannend ist, Säure trägt den Wein. Alle fragen sich immer, Mensch, heißer Sommer, alles wurde veratmet. Nein.
Das kommt auf den richtigen Lieblingszeitpunkt an. Du musst genau gucken, wenn du die Traube aufmachst, ist der Kern schon wirklich durchgefärbt, ist er schon braun? Hast du eine physiologische Reife? Hast du noch keine? Eigentlich ist der wichtige Punkt in so heißen Jahren immer, dass du nach der Säure liest. Alles andere kannst du vergessen.
Wie groß ist das Gebiet, was du beliehst mittlerweile? Welche Fläche bewirtschaftet Proschwitz?
Also wir bewirtschaften um die 70 Hektar und das sind hauptsächlich Weinberge in der Lage Schloss Proschwitz und in der Lage Kloster Heiligkreuz.
Okay, also sozusagen Hauptteil rechtselbisch.
Hauptteil rechtselbisch.
Rechtselbisch.
Genau. Dann darf ich nochmal ergänzend reinhaken. Ja. In den frühen Jahren habe ich mal in einem alten Artikel von mir gefunden, 40 Hektar.
Ja.
In der von mir sehr geschätzten Wikipedia lese ich immer noch die falsche Zahl von 95 Hektar. Also es waren mal deutlich mehr.
Es sind auch mehr.
Also und wir haben, dann ging es wieder zurück, ganz bewusst.
Also,
darf ich da mal die Entscheidungslinie in kurzen, knappen Worten nachvollziehen?
Also das wird jetzt ungefähr 2 Stunden dauern, aber ich fange mal an.
Ist in Ordnung, ich kürze. Also, der erste und der letzte Satz sollten wichtig sein.
Die Idee dahinter war eigentlich,
also mit 40 hat es angefangen?
Nein, es hat nicht mit 40 angefangen, es hat mit 14 Hektar angefangen.
Okay.
14 Hektar waren sozusagen die Morgengabe der LPG Wilhelm Pieck, mit der ich sozusagen die Weinbaubrigade 56 übernommen habe. Also die Weinbaubrigade habe ich übernommen damals. Tolle Leute.
Weinbaubrigade 56.
Ja, die sind 1956 gegründet worden.
Hätte das gedacht, ja.
Und Wilhelm Pieck
damit ein Jahr älter als der Prinz. Der ist Jahrgang 57.
Ja, genau.
Ich bin vorbereitet.
Deine Frage muss ich ja nun jetzt beantworten. Da kommst du nicht drum rum, ja? Also natürlich haben wir gesehen, also wir haben immer wieder, waren wir ausverkauft. Und dann haben wir irgendwann überlegt, wollen wir größer werden? Dann haben wir gedacht, okay, die Chance müssen wir wahrnehmen, sind größer geworden. Und irgendwann habe ich festgestellt, dass diese Größe vielleicht ein klein bisschen zu groß ist und habe dann die Bremse gesetzt und habe gesagt, Moment, stopp, das können wir in keiner Weise nachhaltig umsetzen. Da brauchen wir eigentlich nochmal 20 Jahre plus. Das heißt, wir haben im Prinzip de facto 100 Hektar Rebfläche, die uns gehören. Also nicht nur 95, sogar 100. Aber wir haben 30 Hektar verpachtet, weil wir selber sagen, wir wollen im Augenblick eigentlich versuchen, mit einer überschaubaren Mannschaft durchzukommen. Wir wollen uns mehr auf Qualität konzentrieren können. Ich möchte wirklich in jedem Weinberg häufig im Jahr sein, weil ich dann einfach auch gut Einfluss nehmen kann. Und wir haben eben den gesamten Betrieb auf diese 70 Hektar zugeschneidert. Jetzt kann man sagen, ja, verschenkt der Mann was, aber ich finde eigentlich nicht. Ich denke, in dem Fall ist weniger deutlich mehr.
Das ist ja oft der Fall. Also ich habe viele Gespräche geführt, wo die Leute sagten, 40 Hektar ist so meine Schmerzgrenze, weil danach muss ich die Mannschaft erheblich aufstocken und habe auch einen Vertriebsdruck natürlich.
Ja.
Ne?
Ja, und jetzt sind wir eigentlich sehr zufrieden. Also trotz Corona, ich meine, Gastronomie hat sehr gelitten, aber die Privatkunden sind sehr gestiegen. Da kann ich also nichts gegen sagen und ja, das werden wir packen. Und ich bin mit der Mannschaft im Augenblick sehr, sehr, sehr zufrieden, weil wir eine extrem, sagen wir mal, dynamische Kommunikation im Hause haben. Und das sichert mir die Chancen.
Zehn in einer Ehe.
Dynamische Kommunikation. Aber du kannst ja natürlich in so einem Weingut, und ich meine, ich habe ja Fehler gemacht. Ich bin nach Weimar gegangen, weil die Chance schön war. Habe gedacht, mache ich das, dann war ich hier viel zu wenig vor Ort gewesen. Bin eigentlich an 2 Orten nie richtig da gewesen, weil ich bin nur hin und her gependelt. Und habe dann überlegt, nee, das macht alles keinen Sinn. Und seitdem ich wieder Luft und Zeit habe, ist auch das Betriebsklima ganz anders. Weil vorher haben sich Bereiche selbstständig gemacht und haben gesagt, so, wir machen das jetzt so. Und der andere Bereich hat gesagt, wir machen es so. Jetzt bin ich täglich greifbar und ich stelle fest, mit jedem Tag macht es mir wieder mehr Spaß.
Ansonsten finde ich, das gibt es hier meiner Meinung nach nie eine große Dynamik irgendwie. Andere Regionen gehen durch die Decke, auch weltweit.
Ja.
Und wir sind hier irgendwie mit unserem Mikrokosmos beschäftigt und kommen nicht voran.
Ja. Also da gebe ich hier in meinen Teilen auch recht, weil ich denke, was schön ist, was ich beobachte in der Bibliothek, ist immer toll. Es kommen immer mehr junge Leute. Also das ist das, was mir eine Riesenfreude macht. Das war bis vor vielleicht 3, 4, 5 Jahren, war das eigentlich immer ältere Generation, jetzt kommen doch relativ viele Junge. Was mir wirklich Sorgen macht, und das hast du auch gerade angesprochen, ist eigentlich die Tatsache der Kooperation. Also ich begreife es nicht, dass wir hier den Breitengrad 51 noch nicht haben. Also Das begreife ich auch nicht,
aber ich muss erklären, was es ist, weil wir sind ja ein Podcast für alle. Breitengrad 51, eine Erfindung aus dem benachbarten Weinbaugebiet vom Matthias Hai mit initiiert, glaube ich.
Gusek,
Pavis, gute Winzer, die sich zusammentun, blind ihre Weine verkosten und dann sagen, der ist es wert, ein Breitengrad 51 Wein zu werden und der kostet dann auch einen anderen Preis. Sie haben sich dem VDP angelehnt, eine eigene Qualitätspyramide gegeben, also quasi die gleiche, was ja okay ist, weil dann ist es nicht so verwirrend für den Verbraucher. Das heißt, die sind jeder für sich, Dickköppe, Querköppe, Dickschädel, machen ihren eigenen Wein, treffen sich aber regelmäßig, reden über alle Weine und machen gemeinsam gute Weine und auch gemeinsam einen guten Wein, der nicht ganz so hochpreisig ist. Also wirklich was Gemeinsames, eine Cuvée. Und es könnte rein breitengradmäßig hier ja auch klappen.
Ich verstehe eigentlich nicht, warum da hier die Dynamik nicht rankommt. Also ich habe versucht, ich habe relativ viele Lehrlinge ausgebildet. Diese Lehrlinge sind heute in ganz vielen Betrieben hier verteilt. Ich habe die eigentlich immer versucht, irgendwie anzuregen und zu sagen, Mensch Leute, guckt mal, fahrt in andere Regionen, versucht hier was zu bewegen. Wir können mehr. Sachsen kann viel, viel, viel mehr vom Wein. Aber das ist...
Es ist hier so eine Ich-Ich-Ich-Gegend.
Ja, es ist ein bisschen schwieriger. Ich habe da eigentlich auch, würde ich sagen, einen leichten Fuß, aber ich denke, es geht hier viel mehr mit dem Wein und man muss hier auch in der Region nicht unbedingt den Pfälzer oder den Rheingauer trinken, sondern es gibt ja die entsprechenden Weine, aber man muss gemeinsam nach vorne gehen und dieses Breitengrad 51 hat ein Bewusstsein geschaffen in Sachsen-Anhalt und auch in Thüringen, was eben außergewöhnlich ist. Da sieht man, diese Region ist on tour, die will sich bewegen. Und diese Menschen, die Akteure da drin, die sind nicht nur aus einer Generation, sondern das sind Ältere, das sind Jüngere. Und alle zusammen sind begeistert von dem Thema Wein und wollen das machen. Ich bin sehr dankbar, ich habe da mehrfach als Prüfer mitmachen dürfen und war wirklich zum Teil fasziniert, wie schön die Weine waren. Und die sind deswegen so schön geworden, weil die Kollegen miteinander darüber geredet haben. Und da fehlt es mir manchmal ein bisschen. Oder es sind dann hier irgendwelche konspirativen Sitzungen A mit B, B mit C und vielleicht darf B mit dazukommen.
Nee, der nicht.
Der nicht, genau. Ja, genau. Der fängt mit dir. Genau. Aber ich finde Sachsen toll und ich bin hier super gerne zu Hause und ich finde es wirklich schön, aber da muss sicherlich noch etwas passieren.
Ist es eine gewisse Sättigung? Wir sind hier ein Großraum, hier sind ein paar hunderttausend Leute am Start, Dresden, die Reinkarnation der Behäbigkeit, ich nenne es ja immer so der Eierschneckenhorizont. Alles aber keine Veränderung, Leipzig ist dynamisch, Leipzig ist näher dran am Saale-Unstrut-Gebiet, durch Leipzig geht ja auch so eine Grenze, was trinke ich? Trinke ich Elbtal oder trinke ich Unstrut? Genau. Und nach 18 Uhr sind in Naumburg die Bürgersteige hochgeklappt. Fakt ist, hier ist ja immer irgendwo was du machen kannst. Und sagt man dann, naja, warum soll ich mich eigentlich jetzt großartig bemühen? Ich krieg's ja eh verkauft. Ist jetzt ganz simpel formuliert und ein bisschen provokant. Und im Unstrut-Gebiet, um irgendwie zu Potte zu kommen, muss man sich ja in Leipzig oder Berlin präsentieren, bei näheres Umfeld. Was kommt denn dann dort noch? Nichts. Ja, bei uns ist ja quasi alles in der Nähe irgendwie. Also ich weiß nicht, denkst du auch, dass es vielleicht dann der Antrieb ist, sich mehr anstrengen zu müssen und hier es nicht unbedingt zu müssen, weil man denkt, es läuft schon irgendwie? Das ist so mein Eindruck.
Also da will ich jetzt nicht reindeuten, aber für mich ist eigentlich wichtig, dass wir eben auch von außen die Impulse aufnehmen. Also zum Beispiel freue ich mich riesig, wenn meine Mitarbeiter zu irgendwelchen Seminaren in Südtirol sind. Also Südtirol ist für mich die Region, die am meisten mit uns gemeinsam hat, also von den Weinen her. Staunen alle, ja, so Südtirol. Ja, aber wir haben dort auch Ursteinböden, wir haben ganz viele Parallelen und wir haben eine sehr schöne Fruchtigkeit und Mineralität, die wir dort genauso finden wie hier. Also worum geht es eigentlich? Es geht darum, dass der Austausch funktioniert. Dieses Gesättigtsein, ich verkaufe genug, alles gut, die kenne ich. Für mich ist sie völlig unbekannt, weil ich einfach immer denke, jeder Wein muss irgendwo erklärt werden können. Ich muss neue Leute dafür finden. Ich muss in Amerika unterwegs sein. Ich muss in China unterwegs sein. Ich will in Holland was bewegen. Weil die Leute kommen ja hier als Touristen hierher. Und wenn man jetzt einfach nur mal vom Touristischen ausgeht, jede Flasche Wein ist ein Botschafter der Region. Wenn diese Flasche Wein toll ist, dann kommen die Leute auch hierher gefahren und sagen, Mensch, super, tolles Wetter.
Woran liegt das, dieses Ich? Oder dieses, wie du schon gesagt hast, konspirative Gefühl, wirklich was gemeinsam, fehlt mir irgendwie. Und ich habe nun selber eine Winzergruppe begleitet, initiiert. Ne? Also das ist ja scheinbar schon schizophren. Der Händler initiiert eine Winzergruppe. Aber es war ein erfolgreiches Ding, aber wir sind an einfachen Dingen gescheitert. Einfach zum Beispiel eine wirtschaftliche Form zu finden, eine GmbH, eine UG, also andersrum, eine UG, eine GmbH, eine GbR oder was weiß ich was, so, oder ein Verein. Es gab so viele Ängste, so viele Bedenken, so viel.
Also, außerdem kann ich an dem Tag nicht, weil da habe ich einen Termin.
Genau, und außerdem rutscht mir irgendwo gerade was und da geht's auch nicht. So. Und das ist, es hat nicht stattgefunden. So. Und eine Qualitätspyramide, nein. Und es war dann am Ende unser Bester und so. Naja, das klingt ja wie Bäckers Bester. Also irgendwie, weiß ich nicht, du bist ja auch ein Marketing-Typ. Ne? Und da muss man jetzt zur Form halber sagen einfach, du warst ja der Traum meiner betriebswirtschaftlichen Studienausbildungsabgeschlossenheit. Ich gedacht habe, boah, da könnte ich mal sowas von auf die Kacke hauen. Und wir hatten ein schönes Bewerbungsgespräch, wo wir beide nach einer Stunde festgestellt haben, wir lassen es lieber. Du eine sehr starke Persönlichkeit, ich eine starke Persönlichkeit. Du hast den Typen, der das Weingut mit dir gemeinsam groß gemacht hat, Peter Bohn, der eine andere Herausforderung dann gesucht hat und jetzt weltweit die Marke nach oben spielt. Ne? Ja. Der ja witzigerweise auch noch in der Region lebt und verbunden ist. So. Und jetzt ist eine Marke entstanden. Proschwitz ist das Ding. Wir haben jetzt einen Blanc de Noir als Spätlese. Das finde ich überhaupt schon mal schön. Blanc de Noir. Bis vor circa, sage ich mal, net 15 Jahren war das ja völlig ein No-Go. Blanc de Noir durfte es ja gar nicht bringen. Und dann auch noch Spätlese draufschreiben. Was habt ihr euch dabei gedacht? Eine Spätlese vom Blanc de Noir, weiß gekeltert.
Wir haben uns Blanc dabei Blanc. Gedacht, dass die Menschen, die eine Spätlese vor ihrem geschmacklichen Auge haben, dass die mit so einem Wein richtig Spaß haben. Und deswegen wollte ich sagen, Moment, Stobbeler, das ist ein Wein, der hat ein bisschen Restsüße. Der hat eine schöne Fruchtigkeit und der kommt aus dem Spätburgunder und ist weiß ausgebaut.
Und es ist ein Ortswein, das heißt in der Pyramide.
Also in der zweiten Stufe.
Eher an der Basis. Also
ja, ja, der ist nicht der ganz
nicht der ganz untere Mitte. Also für Spätlese ist das ja.
Ja, aber.
Sind ja zwei Denkungsarten. Ich bin ja ein alter Mann, deswegen ich bin groß geworden oder klein geblieben, sagen die meisten. mit dieser alten Kategorie.
Ja, oder?
Normale Blöre, Kabinett, Spätlese, Auslese und so weiter. Und dann kamen ja diese anderen ortsgeprägten Dinge dazu. Und dann kam die VDP-Pyramide dazu. Und hier haben wir die Vereinigung der VDP-Pyramide, Ortswein, zweites von unten. Und Spätlese, das war damals schon was
Tolles. Sagst du mal positiv darüber, ist es unter der Mitte. Zweites von unten. Da gibt es ja noch erste Lager und großes Gewächs.
Nein, ich finde, das ist schon eine gute Basis.
Na, im Ort ist es wichtig.
Mach mich fertig hier.
Natürlich, das ist ja das Schöne heute. Kannst ja rausschneiden.
Wenn wir zusammenlegen, sind wir bärenstark, oder?
Nie würde ich was rausschneiden.
Keine Suggestivfragen, wir sind stark.
Weil rausschneiden ist doppelt gemoppelt. Schneiden.
Oh, ne.
Ja. Was du in Korinthen, bin ich in Rosinen. Nein, sehr schön. Also der hat doch, wie man neudeutsch sagt, Trinkfluss. Den kann man so wechseln.
Genau. Ja. Sehr schön.
Darf ich fragen, was der kostet? Für Endverbraucher?
Kann ich dir gar nicht sagen. Gut. Nichts Großartiges. Also vom Preis
her. Der ist fein. Ja.
Nee, ich mag ihn total gerne. Und das ist eben hier, wenn du jetzt zum Beispiel einen schönen Käse dazu hast. Und,
ja, da hätte ich doch mal was vorbereitet.
Genau, das war das, was ich dir jetzt
gerade gesagt. Ja, sehr schön. Na, toll. Danke.
Er zieht mir hier. Komm mal, dann probieren wir schön.
Erde uns mal wieder.
Genau, jetzt kommen wir nämlich
wir gehen drauf. Erstaunlicherweise auf die Großmutter.
Ja. Nein, jetzt sind wir bei meiner Mutter. Das ist ganz spannend.
Das ist die Mutter, wollte ich gerade sagen.
Das ist die Mutter.
Das ist meine Mutter.
Clementine
und der Wein heißt Pauline. Ja. Und wir gehen eigentlich eine Stufe zurück. Also wir gehen vom Ortswein zum Gutswein.
Ja, dieser Wein hat eben für mich etwas sehr Frisches, Aromatisches, Vielschichtiges. Das ist ein gemischter Satz zwischen Riesling und Traminer. Und der kommt aus einem ganz besonderen Weinberg, nämlich dem Weinberg gegenüber vom Schloss in Soislitz. Einer der ersten urkundlich erwähnten Weinberge. Der ist 1230, wenn ich das richtig im Blick habe, erstmalig erwähnt. Und ist einer der ältesten, oder wahrscheinlich die älteste Terrassenanlage in Sachsen. Weil die ist von den Klarissinnen gebaut worden, wie ein Parabolspiegel. Also ein Halbrund. Und da sind unten drei Terrassen sind Traminer und Terrassen sind Riesling.
Die werden, wenn ich das richtig mit meinem Laien wissen, gleichzeitig reif.
Die werden nicht ganz gleichzeitig reif. Du kannst nur folgendermaßen steuern. Du musst, sozusagen der Traminer wird immer ein bisschen eher reif. Also du musst beim Traminer gucken, dass du eine Vorlese machst und du musst oben beim Riesling achten, dass der wirklich schön auch, sagen wir mal, in der Beerenöffnung nachher wirklich braune Kerne hat. Weil eine Katastrophe ist, wenn einer von beiden unreif wäre. Und der gefährliche Part ist immer der Riesling, weil wenn ich den zu früh dazu nehme, da habe ich so grasige Noten. Aber das hier ist doch super filigran. Und hier habe ich so ein bisschen französische Anleihen, finde ich, in diesem Wein. weil er eben diese schöne Frische und diese feine Duftigkeit von Traminer meiner Meinung nach wunderbar vereint.
Das ist das Beste, was man aus Sächsisch hat.
So, sind wir wieder on air?
Yes, we're on air.
We're on air. Ist das noch so, mit einer Fläche größtes Privatweingut im Osten?
Ich glaube schon, ja.
Kann man einfach so zusammenfassen. Es gibt ja auch nicht so viele große Weingüter.
Ganz kurz einmal nachhaken. Das ist kein Qualitätsmaßstab. Das ist eigentlich nur eine Dimensionierung. Ein Qualitätsmaßstab ist für mich zum Beispiel das Thema Natur, Kultur, Weingut. Weil das sind sind drei Aussagen, die zusammenhängen. Und wir haben eigentlich die Vision, eben, dass wir den Betrieb relativ bald komplett ökomäßig umgesetzt haben, nachhaltig. Wir haben das Gefühl, dass die Kultur eigentlich im Proschwitz schon immer zu Hause gehabt hat und eigentlich sich jetzt noch besser einbindet. Und der Wein muss eigentlich diese Botschaft auch mit rübertragen, wie umgekehrt auch diese anderen beiden Themen.
Die Umstellung auf Öko sagt sich ja immer so leicht, ist aber ein Prozess, der über mehrere Jahre läuft.
Ganz ehrlich, dieses Jahr das dümmste Jahr, was ich mir aussuche.
Ja, die Idee ist da und wann wird das Ziel erreicht sein?
So, also wir sind im Betrieb in dem zweiten Jahr, also jetzt im zweiten Jahr der Umstellung. Also es dauert einfach, also 2 Jahre brauchen wir mindestens. Aber ich habe ja mit dem Jesseritzer Weinberg viele, viele Erfahrungen gesammelt, machen wir ja seit 12 Jahren sozusagen in Richtung ökologischem Anbau. Und dieses Jahr
ist das der, wo Herr Seiler wohnt?
Ja, Steffen, genau.
Ich habe der Firma sein, ja.
Aber Steffen ist halt auch ein Urvieh.
Auch für Steffen, mach's dich klar.
aber Steffen macht seinen Bereich toll, ist für jeden ein schwieriger Gesprächspartner und versucht eben wirklich das optimal zu machen.
Das ist auch schön. Schön erklärt, das ist ein schwieriger Gesprächspartner und versucht das optimal zu machen.
Ja, man hat seine Vorstellung und es ist ein Chaos. Es ist ein toller Typ.
Das soll ja nicht funktionieren.
Ja, ein toller Typ und mit vollem Engagement hinten dran. Aber das muss so ein Betrieb aushalten können. Wir müssen Menschen, die auch mal anders sind oder ein bisschen kauziger sind und so weiter, die gehören zu uns. Das ist ein Teil von dem Ganzen. Wir können keine Slimline-Leute gebrauchen. Da machst du keinen Fortschritt. Weil nur, wenn du eine Kante bietest, reiben sich die Leute und dann kommt was Neues raus. Nur so funktioniert das.
Da passen wir doch rein, oder?
Ja! Also wenn ihr wollt, also ich habe im Weinberg jederzeit einen Job, ich das Geld gemacht.
Gerade Frage, warum bist du eigentlich im VDP?
Also jetzt ganz ehrlich, 96 wusste ich noch gar nicht.
Was? 2096?
Nein.
Dann habt ihr beide Sprachfindungsstörungen. Was ist denn los eigentlich?
Nicht wohl an den Wein. Also ganz kurze Sache, also Kassel war im VDP, über Kassel habe ich eine ganze Masse vom VDP mitgekriegt und gelernt. Ich habe einfach beobachtet. Und was hat mir Spaß gemacht? Mir hat Spaß gemacht, dass die Jungs miteinander sich ausgetauscht haben. Das ist ein riesen, riesen Vorteil. Ich kann heute zu allen meinen VDP-Kollegen gehen und sagen, sag mal, wie machst du das? Was steckt denn bei dir dahinter? Ich kann mir den Betrieb angucken, ich kann sagen, hey, pass mal auf, ich habe einen tollen Lehrling, kannst du den mal für ein Jahr übernehmen? Also das ist schon eine verdammt gute Kommunikationsebene. Was VDP auch noch, was ich wusste damals schon, war, damals war es noch ein bisschen verkrustet im VDP. Heute ist er schon durch die Klassifizierung einfach klarer geworden. Die Regionen haben auch mehr zusammengefunden, was auch vorher nicht der Fall war. In Deutschland hatten wir den Partikularismus par excellence gehabt. Auch im VDP haben wir es ab und zu noch ein bisschen. Aber es ist deutlich besser geworden. Und ich finde eben das Tolle daran, du bist eben nicht Mitglied auf Lebenszeit, sondern die kommen eben auch unregelmäßig und gucken in deinen Betrieb an und schauen, hat das denn im Griff oder hat das nicht im Griff? Und wenn du nicht dabei bist, kriegst du eine Abmahnung. Ja. Du kriegst auch mal vielleicht noch eine zweite Abmahnung, bist du draußen.
Und spannend ist, was der VDP ja geschafft hat, das ist die Flasche mit dem Adler. Also wenn du hast eine lange Tafel, ne, und dann erklären Leute, die sich ein bisschen mehr mit Wein beschäftigen, anderen, die sich jetzt offensichtlich nicht so sehr damit beschäftigen. So, das ist, also die haben ja was geschafft in ihrer Geschichte, ne? Bund der Naturweinversteigerer und so weiter, wie sie das alles heute entwickelt hat. Ne? So, jetzt ist ja die Frage, es gibt ja quasi den Teil und dann gibt es ja den anderen Teil, sagen, ja, nehme ich jetzt mal Stefan Lernmüller. Warum soll ich überhaupt reingehen?
Ja gut, aber
ist wieder reingehauen, ist was anderes. Ne? Aber
diese, das Stefan, glaube ich, denkt vielleicht ein bisschen anders. Als
es geht jetzt nicht um Stefan, es geht jetzt ums Prinzip. So, ja, ne? So, dass er, was weiß ich, Betriebe, so im Osten sind wir nun sehr kleinteilig. Wir haben Mini-Betriebe, Bötsch, Kretschko und so weiter, die kriegen ja nicht mal 4 Hektar sozusagen kumuliert auf die Bahn. Die Struktur ist ja gar nicht da für
sowas. Der VDP im Osten soll größer werden. Also wir haben in Sachsen Proschwitz und
Schimmerling. Genau.
Und wir haben in Saale-Unstrut, Lützgendorf, genau. Paris und genau. den neuen Hai.
Genau. So, allerdings nochmal zu dem Thema Größe.
Wie geht's weiter?
Ja, ich habe so ein paar Ideen.
Gut.
Ja, wir haben ja gerade, Hai ist noch gar nicht so lange dabei.
Noch 2 Jahre schon.
Ja, aber jetzt geht's weiter. Und ich habe ein paar Leute im Auge, bin auch für jeden Tipp dankbar, aber ich bin ja nicht derjenige, der entscheiden kann. Ich habe ja immer meine Kollegen mit dabei, es wird geprüft, wird angeguckt. Ich freue mich, wenn es größer wird, weil ich glaube, dass schon sehr viele Impulse vom VDP ausgehen. Also das ist kein altbackener Verein. Das sehen manche anders vielleicht, aber ich sehe es immer noch als hochkreativ, weil wenn ich zum Beispiel jetzt, um ein tolles Beispiel zu nehmen, irgendwo in der Südpfalz was wissen will, dann rufe ich, habe ich 3-4 Kollegen, die ich anrufen kann und kann sagen, komm, wie läuft das, was kann man machen? Das ist schon eine wunderbare Kommunikation. Und jetzt hier nochmal zum Thema nur große Betriebe, Quatsch. Bernhard Pavis, wie wir den aufgenommen haben, war der 1,3 Hektar groß. Und ich habe furchtbar Ärger im VDP gekriegt, weil ich gesagt habe, ich will den gerne damit drin haben.
Ja, aber das ist viel zu klein.
Gesagt, wir sind im Osten in einer anderen Struktur und dieser Betrieb wird sich entwickeln. Und es hat geklappt. Und wenn du dir anguckst, Hai war ja auch klein, ist ja auch schon wieder gewaltig gewachsen. Gut, bei Klaus, der sagt, ich möchte das eigentlich alles zimmerlegen, möchte das alles gerne selber machen. Der hat ja mal Bojata im Hintergrund, die ja sozusagen auch diesem Weingut nochmal eine ganz andere Komponente dazu führt. Das ist ja sozusagen wie ein kleiner Mikrokosmos zwischen Kunst und Wein. Und das
ich bin immer der unterbrechen muss, um zu erklären, sie macht Kunst, sie macht Skulpturen und ich zitiere sehr gerne mit großer Freude Klaus Zimmerling, die bringt's Geld und ich kann machen, was ich will.
Genau.
Das verschafft ihm viele winzermäßige Freiheit, was ich gut finde.
Klar. Ich denke, also da wird der VDP wird viel stärker werden in den Regionen.
Gibt es einen Namen, über die wir reden können? Natürlich nicht, aber...
Nein, wir können jetzt nicht hier über Namen reden, aber...
Doch schon. Ja. Und sonst?
Ja, aber...
Wo, wenn nicht hier?
Das wird sich was tun.
Wann? Bald. Wie sind die Entscheidungsprozesse? Der VDP hat sich Deutschen Osten in 2 Anbaugebieten zusammengetan, was vernünftig ist, weil die beide klein genug sind. Also es gibt in Sachsen...
Nicht nur deswegen, sondern aus einem ganz anderen Grund, weil ich finde, dass die klimatischen Rahmenbedingungen sehr ähnlich sind, weil ich finde, dass man einfach hier Dinge akzentuieren kann, die andere Regionen nicht akzentuieren können. Wenn du mal die Linie siehst, du bist mit der A hier nahezu auf der gleichen Höhe. Trotzdem sind wir viel weiter östlich. Wir können hier andere Dinge, die anderen nicht können und die anderen können Dinge, die wir nicht können. Und das trifft beide Regionen und deswegen müssen sie eigentlich zusammen agieren. Und ich hatte ja auch schon mal die Idee gehabt, ob wir ihn nicht VDP Ost nennen. Ja. Aber das ist dann natürlich irgendwann verworfen worden, weil man gesagt, die Füße müssen und so weiter.
Ich hätte es ehrlich gefunden.
Ja.
Ja, weil es ist ja. So. Meine Frage war, ja. ich bin jetzt mal mit Blick auf die Uhr etwas brutal. Meine Frage war, wie sind die Entscheidungsprozesse? Ja, also wer entscheidet, dass jetzt beispielsweise sag ich mal, Martin Schwarz dazukommt oder Wackerbart dazukommt oder Andreas Kretschko dazukommt oder als Ehrenmitglied Jens Gräfe dazukommt?
Wer entscheidet das? Beispiele machen?
Also Schwarz und es gibt jetzt erstmal eine Satzung des VDPs,
ja?
Die eine ganze Masse Sachen einfach unmöglich macht. Das muss man ehrlicherweise sagen. Also es muss dann schon eben irgendwie alles aus dem eigenen Hause sein und. Was ein anderer Betrieb im Weinhaus macht.
Also Hoflößnitz geht nicht.
Ja, also Hoflößnitz, wenn das Etikett so nah beieinander ist, würde das im VDP nie durchkommen. Never, ever.
Wir reden jetzt gar nicht über Qualität daher, sowieso nicht.
Nein, aber nein, ich sag mal nur einfach... Lass einfach mal den ganzen Quatsch raus. Aber ich habe ja gesagt, wir haben schon ein Gerücht und das Gerücht muss man im Blick haben. Das Gerücht würde das sozusagen nicht zulassen. Da gibt es leider so ein paar Punkte, wo ich sagen muss, einige... einfach nicht kompatibel mit der Systematik. Aber es gibt ja genügend, wo du sagst, jawohl, da ist eine Perspektive dahinter, die können Input bringen. Also Hai zum Beispiel, um ganz offen zu sein, ich finde diesen Typen mit seinem Lebensgefährten einfach sind beide sowas von tolle, dynamische, anständige, fröhliche Menschen. Also ich finde die klasse und das hat unseren VDP unglaublich bereichert. Und wir waren ja auch da musst du ja sehen, du musst diesen Verein ja auch dynamisch halten. Du kannst ja nicht sagen, jetzt bleiben wir so, weil es so schön ist. Das wird es nicht geben. Es wird auch bei uns irgendwann mal den einen geben, der keine Lust mehr hat, im VDP zu sein, der andere wird dafür einsteigen. Das ist meine Aufgabe als sozusagen Obermokel. Ich muss dafür sorgen, dass die Dynamik dahinter bleibt. Und das werde ich tun. Und es geht eben so, jeder kann vorschlagen, ich würde den, den und den und den gerne haben. Dann diskutierst du und sagst, Mensch, hast du die Weine mal gehört? Dann beim nächsten Mal holen wir uns...
Wer diskutiert? Die VDP?
Die Mitglieder.
Mitglieder.
Ja? Dann holen wir den Wein...
Des Ortsvereins hätte ich bei
das der SPD lokal, mäßig, das lokal
bei der SPD mäßig gesagt.
Ja, aber wir fühlen uns nicht als Genossen, das ist der Unterschied. Aber... Okay, aber was wir machen, wir holen uns die Weine ran, probieren. Und dann müssen die Menschen ja auch dazu passen. Dann müssen die Menschen bereit sein, auch einen kleinen Schritt zurückzugehen von ihrer eigenen Individualität.
Ja, das war ich schon ein bisschen zu sagen.
Von ihrer
eigenen
Individualität.
So,
Oberleut.
Genau.
With love, winter button.
Das ist der winter button.
Aber, also da hat sie viel und dann kommst du irgendwann mit der Idee in den Bundesvorstand und sagst, wir haben ja hier 2-3 Leute, die wir uns angucken können. Könnt ihr uns mal den einen oder anderen schicken, den wir mal mit in den Betrieb nehmen und dann wird ein Betriebsprüfungskomitee in Anführungszeichen zusammengesetzt. Dann gibt es eine Prüfungsordnung. Nach dieser Prüfungsordnung wird das Ganze durchgecheckt und das Ganze ist, sagen wir mal, ein schon transparenter Vorgang, weil jeder einzelne Punkt auch festgehalten wird. Das ist das, was ich hier oder euch beiden eigentlich heute auch mal mitgebracht habe. Ich wollte einfach mal Weine aus verschiedenen Kategorien mitbringen. Mhm. Und ich bin jetzt eigentlich nicht mit einem Stück Burgunder großen Gewächs rangegangen, sondern einfach mal mit einer ersten Lage, um euch zu zeigen, was geht hier und wie stringent wird die Arbeit in allen Kategorien gearbeitet. Ja?
War eine elegante Überleitung. Ja. Ich trinke jetzt die letzten anderthalb Stunden eigentlich schon Rotwein. Ja. Das ist natürlich Schublade aufziehen, genau das, was man erwartet von einem modern gemachten Spätburgunder. Irgendwo diese, sag ich mal, vollmundige Präsenz, frisch, trotzdem kirschig, wiederum diese kühle Frucht, die dann kommt. Optimal temperiert, finde ich, auch vom Trinkalter. Jetzt muss ich passen mit dem Jahrgang.
Ich könnte dich auf die Schule bringen mit 2018.
Ja.
Kloster Heiligkreuz.
Also für so einen heißen Jahrgang
sind auf der anderen Seite.
Also vielleicht endlich mal reif, könnte man jetzt auch sagen. So.
Ja. Ja. Nee, also ich meine, das ist auch manchmal sehr interessant, dass Proschwitz einfach ein Jahr länger braucht als Heiligkreuz. Das liegt einfach auch ein bisschen an der unterschiedlichen Bodenstruktur, ein bisschen an der Löschauflage. Auch ein bisschen unterschiedlicher Niederschlag, weil die Elbe macht schon viel aus beim Niederschlag. Mhm. Ja, also das mag man. Und das ist eben jetzt für mich einfach ein schöner Wein, der auch international extrem gut bepunktet wurde. Also viel besser.
Bedeutet jetzt was für unsere Zuhörer bepunktet? Es geht immer um ein Punktesystem.
Ja, dass du irgendwo im Bereich 500 Punkte plus bist. Ja.
Also das von 100 möglichen, wobei weniger als 80 ist eher Spülmittel.
Ja. Ich habe mich ja schon mal gefragt, in der Weinführung, gibt es jetzt plötzlich einen Bacchus mit 37 Punkten und nur mit 12 oder so?
Also ganz ehrlich, das ist, also ich bin ja selber auch mal bei der einen oder anderen Geschichte auch als Prüfer dabei, aber nur dann, wenn ich meine Weine selber nicht habe. Was passiert denn da? Eigentlich geht es doch darum, dass du dem Weinenthusiasten etwas rüberbringen musst und sagen, eine Leitlinie. Ich halte es persönlich auch für subjektiv, zu sagen, dieser hat 97, dieser hat 87 Punkte. Teilweise ist es sogar so, wenn du 4 Weinführer hier in Deutschland anguckst, dann hat der gleiche Wein bis zu 15 Punkten, 12 Punkten Unterschied. Das zeigt eigentlich, dass es keine Objektivität gibt, sondern...
Na Gott sei Dank.
Ja.
Na Gott sei Dank.
Genau.
Ich denke, dass die Leute, die versuchen, Geschmack in ein Punktesystem zu pressen, einen prinzipiellen Denkfehler haben. Ich habe mich da immer verwehrt und verweigert, weil ich sage, die sogenannte Objektivierung durch Punkte ist eine Pseudo-Objektivierung. Ich gebe den Punkte und ich kenne genug Kollegen, die sagen, ach, der hat 91 Punkte. Sag ich, klasse, 91 von 100 klingt gut. Warum hat er nicht 92? Warum hat er nicht 90? Hat er, 91. Und ich mag das nicht. Das hängt damit zusammen, dass ich mal Pädagogik studiert habe und mein Professor mich sehr geprägt hat, der gesagt hat, du weißt, du, dieses ganze Notensystem kannst du eigentlich vergessen. Von den 6 Kandidaten, die ich am Tag habe, kann ich dir sagen, das war der Beste, das war der Schlechteste. Aber am nächsten Tag ist die Abstufung eine ganz andere. Und was ich bei ihm gelernt habe, war ein entscheidender Satz. Der erste Kandidat kann einen ganz exzellenten Eindruck hinterlassen. Der kriegt nicht die 1 plus mit Sternchen. Es könnte ja noch jemand Besseres kommen.
Genau so ist das.
Und ja.
Hat es aber jetzt aktuell für diesen Wein ausgeschlossen?
Nee, aber das ist
kein besser Spätburgunder Wein.
Nee, weil wir gerade nichts anderes haben. Das ist aber auch ein
gelbe Karte, den Kollegen.
Ja. Okay, das ist schon mehr so, ja, dann schon mit rotem Rand.
Ja. Was würdest du denn dafür essen?
Ich hab gerade wirklich so mega spontan die Rehschublade aufgezogen. Reh ist für mich so nein, ein einfach klassisches Filet, sauber apuriert und kurz angefüllt. Scharf angebraten, nochmal 10 Minuten. Es ist so ein laissez-faire geiles Essen. Und dazu einfach nur ein Salat, fertig aus. Ich muss jetzt nicht noch mit Kartoffel, Dauphin und Dü-Dü-Dü machen, sondern genau das, diese Simplifikation. Finde ich wunderbar. Also es ist ein großartiger Wein, saftig, auch ein bisschen Schokolade, ein bisschen Lakritze, aber nie überladen, überbordend. Wunderbar. Ehrlich gesagt, würde ich gar nichts essen dazu. Ich könnte einfach so.
Ja.
Selbst aus dem Weißweinglas. Das ist großartig.
Also da habe ich nämlich Spaß dran. Ich glaube, da gibt es eine große Zukunft für Sachsen, wenn man das richtig macht. Aber das ist zum Beispiel jetzt eine Erfahrungssache, da bin ich dem Martin super dankbar, weil Martin Schwarz hat mir hier unglaublich Türen geöffnet. Ja? Und alle weiteren Entwicklungen basieren eigentlich auch auf den Gedanken von Martin und von Walter Beck und von allen, die irgendwie beteiligt waren. Und das kriegen wir langsam hin und das musst du jetzt wieder.
Das hängt auch damit zusammen, dass sie das Zeug selbst gern trinken.
Ja.
Und deswegen muss es schmecken.
Klar, das ist auch
es kann ja, und hier, wenn es schlecht war, machst du es ja nicht trinken.
Jetzt, du hast vorhin eine Frage gestellt mit dem Öko-Thema. Dieser Wein da, aus dem dieser Wein kommt, ist seit 12 Jahren ökomäßig bewirtschaftet. Und ich sage dir, nach bisschen Erfahrung, die ich jetzt mittlerweile habe, die Rebe ist ein super sensibel Ding. Und wenn du die Rebe durch zu viel Dünger, durch alles, was ein bisschen zu viel ist, schockst, hat sie eine Reaktionszeit. Und diese Reaktionszeit schmeckst du nachher entweder in typischer Alterungsnote oder in vielen, vielen anderen Dingen. Und eigentlich die ganze Idee hinter der Ökothematik ist, nur, du musst einfach versuchen, diesen Wein die ganze Zeit in Balance zu halten. Und für mich war der wesentliche Punkt, wann wir umgestellt haben auf Öko, war der Punkt, wo ich das erste Mal eine wirklich funktionstüchtige, nicht selbstgebastelte Recycling-Spritze bekommen habe. Denn beim Rotwein kommt es, oder nicht allgemein beim Wein kommt es sehr darauf an, dass du die Pilzkrankheiten in den Griff kriegst. Und das Zaubermittel der Öko-Landwirte und Weinbauern und Obstbauern ist Kupfer. Und Kupfer ist ein gefährliches Ding, weil es ein Schwermetall.
Ja.
Und du hast echt ein Thema nachher, wenn du zu viel Schwermetall in den Boden einbringst. Und deswegen ist es mit der Recycling-Spritze, ich habe meine erste irgendwie selber gebastelt, ich glaube 93, da haben sie mich alle noch ausgelacht. Aber mittlerweile gibt es die wirklich viel, viel besser, als ich das gebaut habe. Und ich spare 40% der Aufwandmenge. 40%. Das heißt, ich trage 40% weniger Risiko in meinem Wein.
Du wolltest gerade fragen, spricht der Naturfreund oder der BWLer?
Beides. Der Naturfreund. Der BWLer ist
einfach das Nebenwort.
Der BWLer sagt, diese Spritze ist so teuer, da kannst du einen halben Traktor dafür kaufen. Also die rechnen, sie haben sich genau ausgerechnet, was du mit der Ersparnis einsparst. Also das ist kein Thema.
Oh, schön. Ja? Das mit Ersparnis einsparen. Ja. Das Merkwürdige ist, dass einfach der Podcast der rhetorischen Möglichkeiten.
Ja.
Mir fallen jetzt ganz spontan 3 Dinge ein. Die ersten 2 haben was nichts mit dem Thema zu tun und das dritte ganz direkt. Was ich spannend finde, ein rhetorisches Kleinmachen. Ich wohne nur im Gartenhaus, als Beispiel. So, Fakt ist, ich würde dir aus diesem Herzen jedes Haus in irgendeiner Form gönnen, weil du hast was dafür getan. Das heißt, das andere nichts dafür tun. Aber ihr tut besonders viel dafür, du und deine Frau, sag ich es einfach mal. Das kommt ja nie einfach so vom Nichts machen. Da muss man was tun. Und die zweite Geschichte, Bio aber als Beispiel. Ja, im VDP machen ja viele schon Bio. Also, da könnte man jetzt provokant fragen, warum erst jetzt? Aber das wäre falsch, weil es ist ja schön, dass es überhaupt stattfindet. In der Region seid ihr da mit dem Hof Lösnitz Meilenstein. Jetzt könnte ich noch sagen, ah, der Matthias Schuh macht das auch schon lange und so weiter. Ja, aber warum lässt er sich nicht kontrollieren? Warum lässt er sich nicht zertifizieren? Das sind alles solche Fragen. Und so hast du schon wieder Streitthemen, Zwistigkeiten.
Wie gesagt, ich bin dankbar, ganz ehrlich, ich bin dankbar, dass es machen darf. Ich bin dankbar, dass ich nicht mehr in dieser ursprünglichen Tätigkeit weitergewachsen bin, weil diese Berater ein ganz großes Problem haben, drei große Probleme. Und das eine große Problem ist euer Kopf. Wenn du das lange gemacht hast, wirst du zum Gehirnjunkie. Du musst denken. Du bist ständig am Denken und tüfteln und denken. Zweiter Punkt. Wenn du in der Beratung gut bist, dann hast du das Gefühl, du bist der Größte, der Schnellste, der Beste. Beim Weinbau wird dir sehr schnell klar, du musst demütig sein, weil du kannst das nicht handeln. Wir haben dieses Jahr, ich bin so dankbar, dass ich den Jörn hier habe, ja, weil ich mit dem Jörn einfach diesen Pflanzenschutz in den Griff gekriegt habe. Der hätte mich umbringen können dieses Jahr im Ökoweinbau. Sofort. Weil wenn wir Essig im Keller hätten, hätten wir ein Riesenproblem. Wir haben kein Essig im Keller. Aber das bin ich, verdanke ich ihm.
Was sagst du zum Absenken der Mindestmaßgewichte? Findest du das affig? Zweckmäßig, notwendig?
Also ich finde es eigentlich, dann sollte man ruhig Landwein draufschauen.
Wunderbar. Danke, sehr ehrliche Antwort.
Kannst du das Wort erklären? Für das
geneigte Publikum.
Normal zuhörende Nicht-Fachpublikum. Bitte, komm mal.
Na gut, ich öffne jetzt, ich zitiere meinen Vorredner, ich versuche es unter 2 Stunden.
Ja, mach mal.
Na, also, im Endeffekt, wir haben uns ein selbst auferlegtes Qualitätssystem nach Grad Oechsle gegeben, viele Jahrzehnte. Ferdinand Oechsle war ein Apotheker, der wiederum festgestellt hat, dass Traubenmost schwerer als Wasser ist. Es war jahrzehntelang das hohe Ziel, so viel wie möglich Mostgewicht zu haben. Darauf basiert das deutsche Qualitätsweinsystem, das Qualitätswein, und im Prädikatswein, Kabinett, Spätlese, Auslese, tralala. So, um Qualitätswein zu haben, unten drunter kommt übrigens Landwein und Tafelwein, weltweit die meistverkauftesten Weinkategorien, musst du ein gewisses Mindestmostgewicht haben. Wir haben 13 Anbaugebiete, im föderalistischen Ideal folgend hat jedes Anbaugebiet meines Wissens auch noch fast immer unterschiedliche Mindestmostgewichte. In Sachsen, jetzt kannst du mich sofort unter dem Tisch einhaken, waren es, dachte ich, bis jetzt immer 65 Grad Oechsle. Jetzt haben wir das herabgesetzt aufgrund des schwierigen Jahrgangs per, wie nennt man das, Sonderbeantragung oder Verordnung. Ja. Genau, eine Verordnung wird ja immer so erstellt, wenn erstmal jemand drum bittet. So, in dem Fall war es, glaube ich, das Staatsweingut, meines Wissens nach. Ist auch egal, wo ich den Stein jetzt hinschmeiße. Und die haben gesagt, statt 65, 55. Und meines Wissens ist es jetzt 60. Wieder ein Kompromiss. Das heißt, man versucht unten drunter zu bleiben.
Wenn man 65 hatte, muss man 55 fordern, um 60 zu kriegen.
So könnte das durchaus auch sein. Aber das ist jetzt schon wieder, Achtung, Kategorie gefährliches Halbwissen.
Nein, das ist politische Erfahrung.
Stimmt, manche Politiker kennen das. Wir sollten das vielleicht auch mal offiziell machen. So, das heißt, du musst wiederum die Moste, die wahrscheinlich mit diesen geringen, nennen wir es einfach mal ehrlich, Zucker gehalten, gelesen werden und dadurch wenig Alkohol bilden können, das kennen wir alle seit der Feuerzangenbowle, die alkoholische Gärung, irgendwie motiviert werden, ein bisschen mehr zu bringen und vor allen Dingen, was mich immer rätselhaft stehen lässt in den Debatten ist, wo geht die ganze Säure hin? Wir haben ja unglaublich hohe Säurewerte. Eine Säure ist für den geneigten Weintrinker durchaus hilfreich, weil er vielleicht dem Wein Frische und Eleganz und Spritzigkeit, aber dieses Jahr haben wir offenbar alle einen Magen eines Urologen aus Stahl in Landau anwesend, nämlich HPB, das Weingut Knipser hat diesen Wein gemacht, der sogenannte Urologenwein, 0 Gramm bei gefühlt 10 Promille Säure, 9,7. Funktioniert nicht. Übrigens, die Pauline lebt ja genau davon, von diesem Spiel. Genau. Du hast eine hohe Säure, die das Schöne abpuffert. Das macht ja quasi diesen Trinkfluss auch aus. Das heißt, irgendwie haben wir, glaube ich, gerade aktuell alle ein riesiges Problem und das hat mich total fasziniert. In Deutschland haben ja Winzer mit Handwerkern in der Berufsschule das Wahlpflichtfach Jammern. Und beim Handwerker äußert sich das so ein bisschen, ja, das wird aber teuer, das dauert und so, und wir haben den Scheiß gemacht, muss man alles nochmal neu machen. Beim Winzer ist es immer, ah, der Jahrgang, ja, naja, doch, dieses Jahr, na, mal sehen, keiner kann so richtig. Spannend ist auf einmal, also heute hatten wir wirklich gute Mostgerichte. Und heute hat man mal eine gute Leser, fragt sich, was hat sie denn sonst gehabt? Ne? Dann siehst du auf Facebook oder anderswo, jeder postet ja gerade irgendwelche Traubenbilder. Ist ja auch spannend. Und alle sind dankbar der Natur und dankbar ihrem Team und dankbar dem großen Ganzen für hervorragend gelesene Trauben. Ne? Also ist es wie jedes Jahr, wer es kann, wird es irgendwie in den Griff kriegen. Können heißt ja nicht unbedingt, dass er der Checker ist, sondern du musst wissen, wie es geht. So, ne? Ob du nun entsäuerst oder ob du küvetierst oder ob du dies, das, jenes machst. Und da muss ich sagen, ich könnte den Jahrgang auch vielleicht so zusammenfassen, eine tolle Idee für den Sektgrünwein-Jahrgang. Auch eine Idee. So, also spannend ist, ihr müsst ja was draus machen. Auf der anderen Seite, du kannst nicht einfach sagen, mit 70 Hektar, ich mache einfach mal was. Du musst ja einen Plan haben.
Also ich habe einen kleinen Plan, was ich haben will. Den haben wir durchgesprochen. Der wird auch einfach ganz ruhig durchgearbeitet.
Wie weit ist die Lese?
Also wir haben ungefähr 50%.
Seite 800.
50% sind drin und der Rest wird in den nächsten Tagen gelesen. Also ich denke mal, keine 10 Tage mehr, das dann fertig.
Okay.
So, aber ich versuche eben wirklich nach dem Reifegrad, nach den Kernen mich zu orientieren. Ich habe früher ganz viel Labor gemacht und dies und jenes und jenes. Und es hilft dir dann auch nichts, wenn der Kern nicht durchgefärbt ist, dann hast du, auch wenn die Öchsle stimmen, dann funktioniert das nicht. Der pH-Wert ist auch nochmal ganz wichtig, aber letztendlich sind es nur diese beiden Punkte, pH-Wert und Kern. Und was du jetzt im Augenblick erlebst, ist ein extremer Abbruch der Säure, also die Schlammigerweise sehr stark abgebaut, aber das muss die Weine auch nicht harmonischer machen. Das heißt, du musst einfach, du musst ein Gefühl für den Wein kriegen, du musst, wie bei einer Honigmelone, da klopfst du dran, da riechst du dran und dann sagst du, okay, ist gut. Und das brauchst du schon als Dienstag. Und wenn du jetzt dieses Jahr große Rotweine machen wolltest, kannst du, aber dann musst du auslegen.
Wo so war das vor?
Nee, das ist nicht das Problem. Du musst halt auslegen.
Gibt ja gerade extreme Phänomene mit ultraniedrigen pH-Werten, was ich überhaupt keiner erklären kann, wie das geht. So wie nach dem Motto, wissenschaftlich bis jetzt nie da gewesen, ich habe eine neue Spezies auf dem Mars entdeckt, das darf eigentlich gar nicht sein. Oder irgendwo im brasilianischen Urwald ein, keine Ahnung, seltene Fisch- oder Vogelart. Das ist ja gerade das Faszinierende, es ist immer wieder anders. Das ist so ein schöner Totschläger im Zitieren Sokrates meines Wissens. Die Natur gibt von dem, was sie hat, immer das Beste. Hat mich mal auf Hochflüssnis jemand belehrt, von den weinwissenden Weinbauvereinen, du kennst das. Früher trugen immer grüne und rote Westen. Ne? Und das ist ja quasi kein Hobby, das ist ernst in Deutschland. Wir haben ja nichts mit Spaß, sondern es muss sehr seriös gemacht werden alles. Das ist ja das Verrückte. Die Zeichen stehen auf Wandel. Du hast das Thema Bio angesprochen, Bio für euch. Wo siehst du die Zukunft der Region? Es wird wärmer, es wird trockener oder wir bekommen in Jahreszeiten, wo wir keinen Niederschlag brauchen, ohne Ende, was nie abgerufen wird, Stichwort Januar, Februar, März, wo die Vegetation ja eh ruhig ist, aber Mai, Juni, Juli, wo wir es brauchen können, ist es nie da. Machen wir ein schönes Beispiel. Uns verbindet ja die Liebe zu Franken. Bei dir ist es natürlich eine ganz klar familiäre Geschichte. Unabhängig sehe ich dich und Ferdinand noch in der Weinstube sitzen. Entschuldigung, der geneigte Zuhörer, Ferdinand Erbgraf zu Kastell. So müsste man es mal sagen. Quasi der nicht erstgeborene Fürstweingut. Das ist eine tolle Geschichte. Und Franken zum Beispiel, ich habe das letztens mit Andreas Kretschka was diskutiert. Das ist ja meine Kategorie gefährliches Halbwissen, Intention. Ich habe gesagt, zum Beispiel Franken steht für Silvaner. Franken kommt mit kontinentalem Klima, so wie wir das haben, ähnlich daher. Wir haben ähnliche Niederschlagsmengen, Sonnenscheindauer noch ein bisschen mehr dort, also Sonnenscheinstunden. Stichwort Silvaner. Dickschaliger, weniger anfällig für zum Beispiel Sonnenbrand. Mach mal so eine Frage, solche Rebsorten. Oder du hast die Reihe längs stehen, Osten, Süden, Westen, ganzen Tag optimale. Jetzt ist die Reihe einfach querstellen sozusagen. Nehmen wir mal weltbekanntes Gebiet Douro, so läuft es ja dort. Ne? Erste Reihe 0, Rückseite der ersten Reihe, dort hängen die Trauben quasi im Schatten. Also assimilieren trotz des Schattens aufgrund der hohen Wärme und des Lichtes sicherlich auch natürlich trotzdem Säure und Zucker. Wo siehst du die Zukunft der Region? Verbrennt ja alles? Vertrocknen wir?
Also ich glaube noch nicht mal, dass es problematisch wird. Wir werden Extremwerte haben, wir haben dieses Jahr auch ein extremes Jahr. Damit musst du klarkommen. Du musst einfach dein Denken ein bisschen erweitern und sagen, was passiert bei dem und dem und dem Szenario? Wie kann ich darauf reagieren? Da kommt es drauf an. Dann wird man sicherlich auch hier in der Region die ein oder andere Piwi-Sorte mehr anbauen. Davon gehe ich mal aus. Macht auch bei einfachen Weinen nicht unbedingt keinen Sinn, sondern macht Sinn. Und wir werden halt gucken müssen, wie wir vernünftig reagieren. Das Thema ist, wir können das Klima nicht verändern, wir können gar nichts verändern. Aber wir können reagieren. Ich kann über Begrünung unglaublich viel machen. Ich kann zum Beispiel jetzt ein Thema, was wir nie händeln oder im Augenblick nicht händeln können, ist Kirschessig fliegen. Ja? Kef ist ein Riesenthema.
Ja. Ah, das war eine schöne Abkürzung. Ja. Kef, Kirschessig fliegen.
Kef hat früher nur rote Trauben angefuttert. Ja. Mittlerweile siehst du die im Gesicht.
Kirschessig fliegen haben Geschmack.
Ja. Aber das Problem ist, die pickst, ja, und dann hast du Acetobacter drin und dann hast du einen Essigstich. Und wie kriege ich das in den Griff? Wie kriege ich auch in so einem Jahr Pero und Elegie-Geschichten in den Griff?
Ganz kurze Frage, Kategorie gefährliches Halbwissen, Philanthropia, die Fliege, richtig. Und Kirschessig ist wieder Drosophila Suzuki. Genau, jawohl, darauf wollte ich hinaus. Das, ja. Ich, das ist übrigens japanische Kirschessigfliege, ja. Muss mal so. Und jetzt ja. Hast du die Suzuki. Ich finde das cool. Ich frage mich, wo ist Honda oder Yamaha oder so. Also, das Spannende ist, du hast ein Insekt, was so intelligent ist, sich über die Evolution so anzupassen, dass an diesem Schwänzchen hinten sägenartige Zähne sind, um es jetzt mal bildhaft darzustellen. Und mit Ritze, Ratze, da fällt mir wieder ein Busch so ein, das war in einem anderen Kontext, wird dann diese Bärenhaut und was ich gehört habe, im Endeffekt dunkelschalisches Obst. Also quasi Weinbeeren, aber auch anderes verfügbares Material. Und wenn es in der Richtung da ist, geht es auf das nächst hellere. Also zum Beispiel jetzt auf dem Grauburgunder und dann eben also auf dem Roten Riesling oder so weiter. Ne? Genau. Also diese Befallung, das ist ja das Spannende. Ne? Die Natur im Endeffekt immer wieder. Es ist ein Ping-Pong. Es ist ein Interessenkonflikt. Wir wollen Ertrag, wir wollen Qualität. Die Natur will eigentlich wachsen. War es sehr reduktiv.
Die Fliege, ne? Die Fliege will auch was davon haben.
Genau, die Fliege. Die Fliege will einfach, die macht die Fliege. Das ist ja genau das. Das kannst du dir im Endeffekt, wenn du so einen großen Betrieb führst, diese Fragen, die musst du dir irgendwo beantworten. Du überlegst auch, was habe ich für einen Ertrag? Was kann ich daraus keltern? Was kann ich verkaufen? Was erwirtschafte ich daraus? Ne? Deswegen.
Das Wesentliche ist, glaube ich, du musst auch draußen sein. Du musst auch sehen, wie entwickelt sich der Weinberg. Zum Beispiel habe ich jetzt ein Thema Terrassen unten runter. Und diese Terrassen unten runter sind zum Teil noch bewirtschaftet, zum Teil sind sie nicht bewirtschaftet. So, jetzt hast du Thermek, die treibt im Prinzip die ganzen Sporen nach oben. Kannst du da was machen? Eigentlich kannst du es nicht machen. Also musst du eigentlich theoretisch, wenn du richtig nachdenkst, musst du schon überlegen, was habe ich überhaupt für eine Chance, dass ich diese gefährdeten Bereiche irgendwie schlage. Musst du überlegen, wie kriege ich die Schale ein bisschen härter. Sind wir mal Elbling zum Beispiel, sehr dünn. Ja. Das muss alles funktionieren. Den müssen wir auch reif haben, den kannst du nicht unreif lesen. Das ist eine tödliche Geschichte.
Dann siehst du eine Chance für andere Rebsorten hier? Das war so ein bisschen der Ansatz.
Ich sehe schon.
Stichwort war Silvana. Also,
ja, aber Silvana wird keinen Markt haben. Das Problem ist...
Wieso? Ist es eine jahrhundertealte Rebsorte?
Ist eine jahrhundertealte Rebsorte, gar keine Frage. Aber Silvana liebt eigentlich aus meiner Sicht Muschelkalkböden, Kolperböden, Buntsandsteinböden. Aber ist kein Spezialist für Löss. Weil im Löss wird er breiter. Der Alkohol, der dann ein bisschen zu hoch ist, macht den Wein nicht mehr richtig spannend. Aber was hier auf jeden Fall immer funktionieren wird, sind Burgunder. Ich glaube, Sachsen könnte im Burgunderbereich mega, mega interessant werden. Ich glaube auch,
dass... War mir aufgefallen, der sechste Prinzenwein, eine Cuvée aus Grauweiß.
Ja.
Ich darf kurz dran erinnern.
Ja. Aber da steckt das Potenzial drin. Gut, und ich zum Beispiel, wenn ich die Pibis nehme... muss ich sagen, was mir gut gefällt, ist der Johanniter.
Da bist du ja quasi in der ersten Generation.
Ja.
So, oder quasi aufgehend im zweiten. Das ist ja auch so ein Thema. Also alle konventionellen Rebsorten haben sozusagen einen pilzwiderstandsfähigen, / pilztoleranten Gegenpart oder Alternative, vielleicht besser formuliert.
Am liebsten hätte ich noch einen viel größeren Testanbau. Wir machen ja mal ein bisschen so Tests und gucken dann über viele Jahre, was tut sich damit. Ja, also ich glaube, also in diesen Pibisorten gibt es bestimmt 5, 6, die für unsere Region optimal passen. Und mein Thema ist, ich habe jetzt neulich mal mir hier in ganz Sachsen überall Johanniter zusammen gekauft. Ja? Um einfach ein Gefühl dafür zu haben, wo geht der Johanniter hin. Den fand ich nämlich ganz spannend. Und der wird vielleicht irgendwann mal den Kerner ersetzen, denke ich mal. Ja? Ja. Und so wird es so Substitute geben, aber Das sind ganz langfristige Trends. Und da bin ich eigentlich auch vorsichtig zu sagen, ja, das soll, das wird es. Das kann ich auch nicht sagen.
Können ja auch Flops sein, nur irgendwann hat sich jemand auch gedacht, unfairer ist es und ist heute nicht mehr. Ne? Das ist ja diese langfristige Entscheidung, wie macht ihr das? Nehmt ihr die nicht vorhandene Glaskugel, macht Familientreffen, holt alle Mitarbeiter aus dem Weimarbetrieb und sagt, oh, was machen wir denn so? Ne? Woher nimmst du das? Ist es ein Bauchgefühl? Ist es vergleichend mit anderen Betrieben, Trends folgend?
Nein, also ich gucke mir einfach mal an, wie sieht mein Klientel aus?
Ach, du machst Sachen für Kunden, ist ja auch.
Ich muss,
du bist das also.
Der Kunde muss einfach Spaß an dem Wein haben. Das ist das zentrale Thema. Ich habe heute so eine kleine Mail bei uns wieder rumgeschickt. Moment, lass uns mal lieber diese Weine mit nochmal zwei Leuten mehr probieren, damit wir noch mehr eigentlich für den Kunden etwas Tolles machen können. Ja, weil der Kunde ist unternehmerisch der König. Und dem möchte ich etwas bieten, was besonders ist und was ihm Spaß macht und was ihm Freude macht und wo er hinterstehen kann. Und insoweit wird die Auswahl der neuen Rebsorten oder die Auswahl der wieder zu bestockenden Weinberge wird sicherlich im großen Maßstab nicht aus der Kugel definiert, sondern aus dem Gefühl, dafür habe ich ein Kundenpotenzial, dem das schmeckt. So, dann kommen natürlich aber auch Dinge, wo ich sage, das will ich haben. Also ein Muscatella will ich haben. Den habe ich, weil ich ihn einfach haben möchte. Ja, da weiß ich überhaupt noch gar nicht, wo der Kundenstand hingeht. Aber ich
würde mich da mal melden.
Ich würde mal mit einem Pseudo-Franco-Filet des Muscatella-Feeling jetzt ablegen.
Ja.
Bloß weil du Auswahl machst.
Ja. Alter, weißt du, der muss reif werden, der muss eine gute Lage haben und ganz, ganz viele kleine Ansprüche. Und jetzt kommen wir dazu. Im Prinzip ist es ja...
Achso, der muss reif werden, ja.
Toll.
Die Analyse. Hier kann man so schön zwischendurch viel hören, das gefällt mir.
Vielzahl von Sachen, die da mitspielen. Die richtige Disposition, ich habe das gerade schon gesagt, ja, mit dem einmal quer gezahlt, einmal links gezahlt. Ich habe am liebsten Weinberge nach Südwest, ja, weil das für mich eigentlich die optimale Disposition ist. Ich brauche aber auch den Fluss in vielen Punkten, um, sagen wir mal, Kälteseen abzuführen, ja. Weil die Kälte lagert sich einfach wirklich wie ein See ab. Also muss ich überlegen, dort wo ich die Kälte sehe.
Fällt mir eine Premium-Lage ein für sowas. Ja. Weingut Matthias. Ne, echt so. Kältesee. Ja. Wir waren dort, wir können es beweisen, wir haben Audio.
Aber er wusste es nicht mehr.
Er wusste es nicht mehr, genau. Ich möchte noch eine ganz wichtige Frage loswerden. Du hast ja nun fast die komplette Familie durchdekliniert. Deine Frau, deine Eltern, dein Opa, dein Papa und so weiter. Jeder hat irgendwie was abbekommen. Beispiel, wir haben einen Moritz, eine Rotwein-Cuvée, wir haben eine Pauline, wir haben einen Clemens. Gibt es denn irgendwann mal einen Georg?
Das soll die nach mir.
Und wenn ja, was soll es werden? Ich spekuliere aber auf den Weinbrand.
Nein, ich wünsche mir, ganz ehrlich, wenn dann ein schöner Rotwein, da habe ich den meisten Spaß daran, denke mir, das ist eigentlich dann so, das passt dann. Aber das muss der Moritz sich überlegen. Ja? Kann er sagen,
achso, du verschiebst das Kreuz auf die nächste Generation.
Früher Spätburgunder.
Wenn Spätburgunder.
Okay.
Definitiv.
Und also ist der definitiv eindrucksvoll gelungen, damit schon mal eine Idee zu geben, jetzt mit der ersten Lage?
Benchmark,
ja. Nee, das war nicht
gut. Ja, Moritz muss sich das anhören, aber ein Hörer mehr.
Da kannst du auch liken. Das
sind wir schon bei drei.
Genau. Und das ist sehr trocken. Georg, ich möchte dir einfach Danke sagen, dass du dir die Zeit genommen hast. Es ist toll, wir haben schon schöne, tolle Besuche gehabt. Du hast eine Menge um die Ohren. Das heißt nicht, dass die anderen das nicht um die Ohren haben, keine Frage, aber es ist doch was Besonderes. Uns verbindet eine lange Beziehung und ich kann sagen, es macht mich froh und danke für die vielen Worte, für auch das ganze Sprunghafte hin und her, was wir heute haben. Ja, und ich möchte offen gestanden nicht sagen, bon chance, das wäre blöd, aber viel Glück. Und bleib gesund, mein Lieber.
Ja,
das ist einfach so.
Das ist wesentlich, das weiß ich. Wie gesagt, mir bisher, ich bin dem lieben Gott super dankbar für alles. Und für mich gibt es den lieben Gott. Und der hilft auch in Situationen. Ich habe schon bestimmt in den letzten 30 Jahren, die ich hier nur einlade, habe ich bestimmt 4-5 Mal Situationen gesehen, wo ich nicht mehr wusste, ob ich es in den Griff kriege. Ja, wo ich nicht mehr wusste, ob ich wirklich meine Löhne zahlen kann im richtigen Moment. Wo ich nicht wusste, ob ich das Jahr wirtschaftlich überlebe. Und dann habe ich gesagt, lieber Gott, pass mal auf. Also unter uns, du hast mich hier mit der Aufgabe erfreut und jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Gib mir einen Tipp. Ich habe immer einen Tipp bekommen. Also das ist eigentlich das Schöne an der Sache. Das ist, also Weinbau ist nicht planbar. Weinbau ist immer ein Ergebnis von viel Arbeit und Zufällen und guten Ideen. Weinbau ist immer etwas Neues. Ich habe noch kein Jahr von diesen 31 Jahren erlebt, wo irgendetwas genauso war im Jahr wie im Jahr davor oder in irgendeinem anderen Jahr. Es ist immer etwas Neues und man kann immer aus der Chance etwas machen. Mal ist man fit und findet genau den richtigen Weg, mal findet man ihn nicht. Und deswegen sage ich, es ist immer ein Produkt von vielen Menschen. Und deswegen brauche ich die Kommunikation. Mein Problem, mein Unternehmen war immer dann, da, wenn die Kommunikation geklemmt hat. Wenn sie da ist und die Menschen motiviert sind und sie sich mit ihrem Betrieb identifizieren, brauchst du keine Angst zu haben. Ich habe sie in solchen Fällen nie.
Eine wunderbare Selbstreflexion, weil du hast ja auch hoch zu verlieren aktuell. Die Fluktuation ist nicht gerade gering in deinem Unternehmen. Das ist so.
Das würde ich mal sagen. Ist
sehr bitte verzeih diese Ironie. Du weißt, was ich meine. Und ich kann dir einfach sagen, es ist immer die ständige Suche nach Ursachen, nach Fragen und so weiter. Ich wünsche dir einfach aus tiefstem Herzen das richtige Händchen dafür. Es hat mir persönlich gut gefallen. Es ist bewundernswert. Und ich sage es einfach mal als stolzer Sachse, bleib uns bitte lange erhalten für diese ganze Geschichte. Bleib uns lange erhalten, weil es ist gut, dass du da bist und es ist gut, diese Weine zu probieren und es ist gut, sie in ein vernünftiges Panel zu setzen und sie einzuordnen. Auch das muss man können. Das erfordert Größen. Passt du. Punkt.
Komm, lass uns mal gehen.
Cheerio. Muss einfach mal sein. Das Wort zum Sonntag am Donnerstag.
Am Freitag.
Was ein Freitag ist. Mittlerweile. Oh, das ist schön, dass Nina gut hat, Leo.